Herzlich willkommen zum Podcast Kolonialgut Kakao. Wir sind Luisa und Luca und werden uns in den nächsten Minuten mit dem Thema Kakao als Kolonialgut beschäftigen. Was ihr eben gehört habt, war das Brechen einer Schokoladentafel. Vorneweg, wir sind zwei weiße europäische KonsumentInnen und versuchen in diesem Podcast keinen Rassismus zu reproduzieren. Leider können wir das aber nicht ausschließen, da auch wir in einem rassistisch geprägten System sozialisiert wurden und die Quellenlage zum Teil auch schwierig war, weil es möglicherweise rassistisch geprägte Quellen sind, die wir verwendet haben. Und da haben wir sehr versucht, eben kritisch uns mit auseinanderzusetzen, aber können eben nicht komplett ausschließen, dass wir keinen Rassismus reproduzieren. Hast du Lust, uns von deinen Recherchen über den historischen Abriss zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, also zunächst einmal ein paar Infos zur Verwendung und Handel von Kakao vor der Kolonialisierung, während der Kolonialisierung und in Anführungszeichen nach der Kolonialisierung. Aus Vaseninschriften ist abzuleiten, dass Kakao vor der Kolonialisierung, also ca. 300 bis 1500, in den Maya- und Aztekengesellschaften in Zentralamerika als Nahrungsmittel und als Währung verwendet wurde. In den herrschenden Eliten der Maya-Gesellschaften war Kakao als Getränk mit hohem sozioökonomischen Status verbunden. Und in der frühklassischen Periode waren Festreden unter der Leitung der Elite ein wesentlicher sozialer, wirtschaftlicher und politischer Mechanismus. Kakao war ein wichtiges Gut, der Feste diente als heiliges Getränk und Geschenk von Prestige und Privilegien.
Danke dir. Ich habe auch gehört, dass mit Kakaobohnen tatsächlich auch gehandelt wurde.
Ja, genau. In der postklassischen Zeit, kurz vor Ankunft der kolonialisierenden EuropäerInnen, tauschten indigene Gesellschaften Baumwolltextilien und Farbstoffe gegen Kakao und andere Waren. Es gab weitreichende Handelsbeziehungen zwischen Maya-Steppen und weitere Produkte neben Kakao waren Vanille, Achiote, das ist ein rötliches Gewürz mit medizinischer Wirkung, Salz und Metallwerkzeuge. Als die SpanierInnen und später auch andere EuropäerInnen, während sie mit Epidemien, Kriegen und Missionierung indigene Gesellschaften sterben ließen, die Schokolade für sich entdeckten, galt der Genuss von Kakao anfangs im theologischen Kontext als sündiges Getränk und der Konsum war teilweise in christlichen Messen untersagt. Entzückt vom Geschmack der Kakaogetränke wurden die EuropäerInnen dann allerdings schnell zu großen KakaokonsumentInnen und begannen vom Handel mit dem Rohstoff zu profitieren. Einige Arten der Kakaoverwendung konnten trotz der Versuche, die rituellen Praktiken der indigenen Bevölkerung auszulöschen, jedoch erhalten bleiben. Es soll einige Aufstände gegen die Kolonialisierung gegeben haben. So entschieden sich zum Beispiel die Itza, eine indigene Ethnie der Maya im heutigen Guatemala, Aufstände in mehreren von EuropäerInnen beherrschten Städten, auch Encomienda-Städte genannt, zu initiieren. Sie griffen 1630 einige Städte an, um sich gegen die SpanierInnen zu erheben und versuchten, mit den noch nicht kolonialisierten Städten weiterhin Handel zu führen. Schließlich fand das komplexe Netzwerk aus Produktion, Handel und sozialem Gefüge der Maya- und Aztekengesellschaften mit der endgültigen sogenannten Eroberung ein grausames Ende. Die EuropäerInnen waren nicht in der Lage, die spezialisierte Produktion und Verarbeitung von Kakao, Achiote, Baumwolle, Salz und Naturfarbstoffen zu erlernen, weil sie die indigenen Gesellschaften aus ihren Herkunftsorten vertrieben bzw. nahezu die gesamte Bevölkerung vernichteten. So führte die Herrschaft der EuropäerInnen in Form dieser Encomienda-Städte zum Beispiel auch zur Ausrottung der indigenen Bevölkerung in der Karibik, welche im Anschluss von den EuropäerInnen durch versklavte Bevölkerung aus afrikanischen Ländern ersetzt wurden. Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Schokolade in Europa brachten französische Geschäftsleute die Kakaobohne aus Mittel- und Südamerika schließlich in die heutige Elfenbeinküste, das damalige Französisch-Westafrika. Dort wurden wiederum zehntausende Menschen aus ihren Dörfern vertrieben und zwangsumgesiedelt, um auf den Kakaoplantagen Sklavenarbeit zu leisten. Dies bildete den Grundstein für die Rohstoffabhängigkeit der Wirtschaft der Elfenbeinküste, welche sich nach der formalen Unabhängigkeit ab 1960 fortsetzte. Angrenzend liegt Ghana, welches heute auch stark durch Kakaoanbau geprägt ist. Zwischen Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kakaopflanze in die damalige britische Kronkolonie gebracht und seitdem als Rohstoff angebaut. Ghana erreichte 1957 offiziell die sogenannte Unabhängigkeit. Ja, wo wir jetzt schon bei der sogenannten Unabhängigkeit sind, wie wird denn heutzutage in der Wissenschaft mit Kolonialismus umgegangen, beziehungsweise welche Art von Berichterstattung bist du begegnet, Luca?
Ich bin tatsächlich auf viele kritische Berichte gestoßen, allerdings auch auf einige Berichte, die von weißen Menschen als sehr heroisch präsentiert wurden, wo sie sich als den sogenannten White Savior darstellen. Das sehen wir als sehr kritisch und schwierig und haben diese Berichte zum Teil auch nicht mit einbezogen, da wir nicht vorhandene Strukturen reproduzieren wollen, sondern eher kritisch hinterfragen wollen. In diesen Berichten geht es dann vor allen Dingen darum, die eigenen Interessen vorzustellen und bestehende neokoloniale Machtstrukturen teils unbewusst auch zu vertiefen. Und somit stellen oft weiße Personen sehr große Hierarchien her.
Okay, und wie wird heutzutage in der Wissenschaft mit Kolonialismus umgegangen?
Da möchte ich gerne ein Buch zitieren von Maria do Mar Castro Varela und Nikita Duván. Die beschreiben den postkolonialen Begriff weiterhin als sehr unscharf und immer noch stark umstritten. In den 1970er Jahren beschrieb er die Lage der ehemaligen Kolonien, welche die Unabhängigkeit errungen hatten, von der kolonialen Herrschaft. Dann in den 1980er Jahren wurde dieser Begriff ausgeweitet und beschreibt seitdem alle kolonialisierten Regionen und Gemeinschaften bis heute. Postkolonialismus kann nicht einfach als nach dem Kolonialismus gedacht werden, sondern wird als Widerstandsform gegen die koloniale Herrschaft gesehen und eben damit einhergehende Konsequenzen mitgedacht. Neokolonialismus beschreibt, Zitat nach Dumar et al., Seite 16, dass der Kolonialismus immer neue Wege findet und Strategien entwirft, um sich die Ressourcen der vormals kolonialisierten Länder zu sichern. Zitat Ende. Somit beschreibt die postkoloniale Theorie eine Bandbreite an methodologischen Herangehensweisen, die in verschiedenen Institutionen eben angewendet werden sollen. So geht er nicht mehr nur auf die direkte Wirkung des Kolonialisierung ein, sondern auch vielmehr um die aktuellen vorhandenen neokolonialen Machtverhältnisse, welche eben in Form der Kolonialisierung und auch Migrationsströmen in den verschiedenen Kulturen und Strukturen entstanden sind. Mich würde an dieser Stelle interessieren, welche Strukturen es da so gibt.
Ja, genau, dazu kann ich ein bisschen was sagen. Erstmal danke. Und zwar ist es so, dass die Länder, die heute mit Abstand am meisten Kakao anbauen, die Elfenbeinküste und Ghana sind. Und im Fall von Ghana ist es so, dass da die KakaobäuerInnen zum Beispiel in der Erntesaison 2017-18 fast 1 Million Tonnen Kakao produziert haben. Das sind rund 20% der weltweiten Kakaoernte. Und das ist zusammen mit Bergbaurohstoffen macht Kakaoernte dann in Ghana 50% der Exporteinnahmen aus. Für existenzsicherndes Einkommen müsste sich dieser Verdienst durch Kakao aber etwas mehr als verdoppeln und daher können nur wenige bisher davon leben. Zudem ist ausbeuterische Kinderarbeit eine Folge der finanziellen Armut und so sind rund 880.000 Kinder als arbeitend verzeichnet. Und in der Elfenbeinküste wie auch in Ghana wird regelmäßig ein Kakaopreis staatlich festgelegt, der an die KakaobäuerInnen gezahlt werden muss, um sie vor starken Preisschwankungen des Weltmarkts zu schützen. Trotz des stark abstürzenden Preises im Jahr 2016 konnte das staatliche Ghana Cocoa Marketing Board, also die staatliche Verwaltung des Preises, den garantierten Kakaopreis halten. Doch aufgrund von hoher Inflationsrate von durchschnittlich 12% hat das reale Einkommen der BäuerInnen trotzdem weiter abgenommen und die ghanaische Regierung musste Kredite in Höhe einer 500 Milliarden Dollar aufnehmen, um den niedrigen Weltmarktpreis zu subventionieren.
Und wie sieht es in dem anderen Hauptproduktionsland des Kakaos, der Elfenbeinküste, aus?
An der Elfenbeinküste ist es so, dass der Staatspräsident von 1960 bis 1993 die Expansion von Kakaoanbau gefördert hat, weil damals aufgrund hoher Kakaopreise auf dem Weltmarkt sehr stabile Einnahmen bestanden und erwartet wurden. In den 80er Jahren sorgten fallende Rohstoffpreise dann aber für eine Wirtschaftskrise und in der Folge kam es zu starken ethnischen Konflikten. Ja, heute sind rund 46% der Bevölkerung leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze und trotz steigender, also momentan steigender Einnahmen durch Kakaoanbau wird kritisiert, dass diese aber hauptsächlich ausländischen Investoren und einer kleinen Elite zugutekommen. Der Kakao sorgt in der Elfenbeinküste für rund 15% des Bruttoinlandsprodukts und mehr als die Hälfte von den insgesamt von den Exporteinnahmen. In den Jahren 2016 und 2017 produzierte die Elfenbeinküste mehr als 40% der globalen Kakaoernte und ist damit das größte Kakaoanbauland. Ja, insgesamt sind rund 6 Millionen Menschen in der Elfenbeinküste, also ein Viertel der Bevölkerung, von Kakaoanbau abhängig. Noch weiter kann ich sagen, dass seit 2012 auch in der Elfenbeinküste der Kakaopreis staatlich kontrolliert wird. Dieser wird zu Beginn jeder Erntesaison festgelegt und muss dann an die KakaobäuerInnen gezahlt werden. Das ermöglicht mehr Stabilität und Planungssicherheit, wie auch in Ghana. Es bleibt aber weiterhin abhängig von dem Weltmarktgeschehen. So musste der staatlich garantierte Kakaopreis im Jahr 2016 um 30% sinken, wodurch die BäuerInnen massive Einkommensverluste erlitten. Die Staatsausgaben mussten um fast 10% gekürzt werden. Darin wird jetzt nochmal die besondere drastische Exportabhängigkeit der Elfenbeinküste deutlich. Zudem arbeiten rund 1,3 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste. Mehr als 1 Million davon verrichten gefährliche Arbeiten, zum Beispiel Ernten mit Macheten oder schweres Gewicht tragen. Durch die Kakaopreiskrise hat laut Aussagen von BäuerInnen und IndustrievertreterInnen das Risiko der Kinderarbeit in den letzten Jahren zugenommen.
Gibt es denn einen Diskurs, der geführt wird, um Kinderarbeit zu reduzieren?
Tatsächlich würde ich sagen, nicht so richtig. Gemäß dem Übereinkommen 182 von dieser Internationalen Arbeitsorganisation, also die ILO, zu der es auch einen Blogbeitrag gibt, gilt unter anderem Kinderarbeit und Kinderhandel als Sklaverei. Gemeinsam mit US-Regierungsstellen, der ILO, einigen NGOs und 8 Kakaokonzernen, darunter auch Nestlé, wurde unter der Leitung von US-Senatoren eine Vereinbarung unterzeichnet, die von den Schokoladenfirmen konkrete Maßnahmen zur Identifizierung und Beseitigung von Kinderarbeit forderte. Und diese Frist wurde aber nach und nach immer weiter aufgeschoben und ohne große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und die zu kontrollierenden Gebiete wurden immer weiter verkleinert. So ist auch das Ziel für 2020, 70% der Kinderarbeit zu reduzieren, nicht erreicht. 2019 haben, also auf den europäischen Kontext bezogen, dann die Niederlande ein Gesetz zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit in internationalen Lieferketten verabschiedet. Und demnach sind Unternehmen zur Durchführung einer sogenannten Sorgfaltsprüfung bezüglich Kinderarbeit verpflichtet. Dieses Gesetz geht voraussichtlich 2022 in Kraft und ist das erste, das bei Nichteinhaltung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht strafrechtliche Sanktionen erhebt. In Frankreich und in Großbritannien bestehen ähnliche Gesetze und auch in der Schweiz werden verschiedene Gesetzesentwürfe dazu diskutiert. In Deutschland gibt es seit 2019 den Versuch, ein Lieferkettengesetz durchzusetzen, welches allerdings zuletzt im Frühjahr 2020, also dieses Jahr, aufgrund wirtschaftlicher Nachteile vertagt wurde. Innerhalb der Bundesregierung entringen vor allem Entwicklungsminister Gerd Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil auf ein Lieferkettengesetz. Darin wird unter anderem gefordert, dass eine staatliche Behörde dazu befähigt werden sollte, die Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltschutzvorgaben auch von zuliefernden Unternehmen zu kontrollieren und die Möglichkeit besteht, diese zu sanktionieren, wenn sie diese missachten. Etwa durch Bußgelder oder den Ausschluss der Unternehmen von öffentlichen Aufträgen und der Außenwirtschaftsförderung. Das Gesetz wird allerdings kontrovers diskutiert, da wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. So sagte der stellvertretende Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Achim Derks, im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio, Zitat, das Gesetz wäre auf jeden Fall ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen, und zwar nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch innerhalb der EU. Zitat Ende. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich gegen ein schnelles Handeln und gegen einen angeblichen nationalen Alleingang aus.
Huiuiui, das war jetzt aber viel. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar geworden, wie eine Lieferkette explizit abläuft.
Genau, also die Gewinne aus der Produktion von Kakao und Verkauf von Schokolade sind weltweit erstmal extrem ungleich verteilt. Und der globale Markt für Schokoladenprodukte beläuft sich auf ungefähr 100 Milliarden US-Dollar im Jahr. Davon kommen aber zum Beispiel in Ghana nur ca. 2 Milliarden an. Kakaobohnen sind im globalen Süden hauptsächlich für den Export bestimmt, wie ich auch schon gesagt habe. Und mindestens 3/4 gehen zum Beispiel in Ghana unverarbeitet ohne weitere Wertschöpfung in den Export. Also es ist eine koloniale Kontinuität. Die Kolonien wurden damals gezwungen, Rohwaren für den europäischen Bedarf zu produzieren. So gibt es kaum wertschöpfende Verarbeitungs- oder Veredelungsindustrie in den Anbaugebieten im globalen Süden, sondern nur den schlecht entlohnten Agrarsektor. Die Verarbeitung und Veredelung findet in den europäischen Zentren, den ehemaligen Kolonialstaaten, statt, die sich daran eine goldene Nase verdienen. Von den BäuerInnen gelangen die Kakaobohnen zu ZwischenhändlerInnen, von dort zu ExporteurInnen, welche verarbeitende Unternehmen über Containerschiffe beliefern. Diese werden bei teurem Kakao in Jutesäcke und ventilierte Container, bei billigem Kakao ungeschützt in Standardcontainern und als Schüttgut transportiert. Also diese verarbeitenden Unternehmen beliefern dann wiederum die Schokoladenfirmen wie Nestlé, Mars oder Ferrero, und diese können damit sehr viel Wertschöpfung betreiben, also den Preis erhöhen, und die Ware schließlich an den Einzelhändler, also die Supermärkte, verkaufen. Und diese können oft ebenfalls hohe Wertschöpfung betreiben. Die immens ungleich verteilte Wertschöpfung innerhalb dieser verschiedenen Produktionsschritte zeigt die neokoloniale Struktur des heutigen Kolonialhandels.
Ja, danke dir, Luisa. Ich finde besonders spannend auch nochmal den Punkt des Konsums in den Anbauregionen. Wie wir jetzt gerade auch schon von dir gehört haben, ist der Kakaoanbau überwiegend in der Elfenbeinküste und Ghana verzeichnet und eben weiterhin noch in kleinen Teilen Lateinamerikas. Allerdings findet die Kakaoveredelung dann ja im Endeffekt in Europa, in den USA und in Japan statt, was du jetzt auch gerade schon sehr gut dargestellt hast, finde ich. Zu den strukturellen Sachen vor Ort lässt sich sagen, dass viele KleinbäuerInnen weiterhin in struktureller Armut leben, während eben, was du auch gerade schon gesagt hast, am Ende wenige Akteure der Wertschöpfungskette sehr große Gewinne machen mit dem Endprodukt Schokolade. Und ich finde auch, der Kakaoanbau und die Herstellung sind ein sehr anschauliches Beispiel für soziale Ungleichheit im globalen Kontext. Diese Ungleichheit ist natürlich nicht neu, weil auch die Grundsteine aus der Kolonialzeit stammen. Und ich finde, seit Ende der Kolonialzeit hat sich kaum strukturell etwas verändert. Nur 20% der KakaobäuerInnen sind organisiert. Das heißt, rund 80% der KakaobäuerInnen weltweit sind nicht organisiert und somit können sie ihre Interessen kaum vertreten und fallen durch dieses Raster und werden strukturell ausgebeutet. Dazu spielt auch die Geschlechterungleichheit eine große Rolle im Kakaoanbau, was dazu führt, dass Frauen beispielsweise beim Zugang zu Land und eben auch in Bezug auf Führungspositionen in Kooperativen stark benachteiligt werden können. Eine Grenze in Bezug auf Alternativen wie zum Beispiel dem fairen Handel, wo wir später auch nochmal drauf eingehen, ist, dass auch sie die Rohware, die eben aus dem globalen Süden kommt und im globalen Norden weiterverarbeitet wird, nur in Ausnahmefällen oder kaum in Frage stellen. Deswegen, da gehen wir später auch nochmal ein bisschen drauf ein, wird auf lange Sicht eine Strategie gefördert, die die Weiterverarbeitung stärker in die Anbauländer verlagern soll und eben somit ein größerer Anteil der Wertschöpfung ermöglichen kann. Genau, es wird immer wieder gefordert, dass Schokolade in den Anbauländern selbst hergestellt wird. Das Problem dabei ist es oft, dass gerade in Westafrika, also in der Elfenbeinküste und Ghana, kein starker lokaler Markt dafür etabliert ist, weil es eine sehr geringe oder kaum eine Tradition des Kakao- und Schokoladenkonsums dort gibt. Zwar gibt es zum Beispiel in der Hauptstadt der Elfenbeinküste, in Abidjan, in den letzten Jahren immer mehr Schokolade, die dort auch produziert wird, aber die aktuell so teuer ist, dass es sich bisher nur die Ober- und Mittelschicht leisten kann.
Ja, danke, Luca. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit Schokolade hier in Bremen, wenn wir jetzt mal wieder springen?
Ja, genau, du kennst wahrscheinlich auch, oder auch unsere Zuhörenden kennen wahrscheinlich auch die Schokoladenmarke Haché, die sich aktuell noch in der Bremer Neustadt befindet, beziehungsweise jetzt auch langsam in der Kritik und in den Medien immer wieder war. Das Schokoladenunternehmen wurde 1890 gegründet und beschäftigte 360 MitarbeiterInnen. Es gehört seit 2012 zu der dänischen Süßwarenfirma Toms und das Unternehmen macht einen jährlichen Umsatz von 58 Millionen Euro. Es stand jüngst in der Kritik, da eben sie ihre Produktion aktuell nach Polen auslagern und somit langjährige MitarbeiterInnen entlassen. Zum Teil arbeiteten Menschen dort über 40 Jahre. Es scheint dabei bei dieser Auslagerung nach Polen vor allem um die Profitmaximierung zu gehen. Und 50 MitarbeiterInnen ziehen von der Westerstraße, wo das Unternehmen aktuell ansässig war, in das neu gebaute Tabakquartier in Bremen. Weitere 30 MitarbeiterInnen werden deutschlandweit, so wie das Unternehmen sich selber beschreibt, Impulse für die Schokoladenmarke weiterhin. Haché selber gibt keine Informationen preis, von wo genau sie ihren Kakao beziehen und unter welchen Bedingungen die KakaobäuerInnen für sie oder eben allgemein arbeiten. Sie gewährleisten oder sie sagen von sich selber aber, dass ihre LieferantInnen faire Preise bezahlt werden und sie allgemeingültige soziale Standards einhalten. Nachhaltigkeit ist für sie auch weiterhin eine umfassende Verantwortung, auch über die Beschaffung der Kakaobohne hinaus. Hier ist allerdings kritisch zu hinterfragen, dass der Begriff Nachhaltigkeit kein geschützter Begriff ist und auch, dass das Unternehmen nicht weiterschaut und schaut, wie es den Menschen vor Ort in den Anbauregionen geht. Sie haben ein eigenes Forum mitgegründet, bei dem sie allerdings auch selber die Regeln aufstellen. Genau, wo sie auch sagen, sie möchten die Lebensumstände der Kakaoanbauenden verbessern. Sie möchten natürliche Ressourcen schonen und sie möchten Regenwaldrodung vermeiden. Jetzt heißt natürlich auch wieder kritisch zu sehen, was heißt vermeiden und wie gesagt nochmal darauf hinzuweisen, dass das von sich aufgelegte Regeln von ihnen sind, nicht staatlich strukturiert sind. Deswegen genau ein bisschen mein Fazit zu dem Unternehmen, dass sie wenig transparent haben. Sie benennen nicht, woher der Kakao kommt und unter welchen Bedingungen eben KakaobäuerInnen für sie arbeiten. Und sie stellen auch nicht transparent dar, wie ihre Lieferkette aussieht.
Danke, Luca. Genau, ich kann da noch ein bisschen was hinzufügen. Und zwar ist es also neben Haché und auch wenn schon in anderen Blog-Einträgen auf Bremen Bezug genommen wurde, sei hier noch kurz der sogenannte Holthoffs Heimathafen im Ostertor Steinweg erwähnt. Der versteht sich als Feinkostladen und verkauft unter anderem auch Schokolade. Der wird mit dem Titel Deutschlands ältester Kolonialwarenladen, so steht es in vielen Reiseführern und in Bremer Geschichten, also so steht es auf der Internetseite, bezugnehmend auf kolonialistische Strukturen wird lediglich geschrieben, also Zitat, tatsächlich hat unser Handeln nicht mehr mit Kolonien oder deren Waren zu tun. Erhalten ist aber das historische, denkmalgeschützte Interieur und eine nach wie vor ausführliche, kompetente und ehrliche Beratung. Zitat Ende. Ja, also eigentlich können wir uns unseren Teil dazu denken. Auf der Internetseite gibt es außerdem den Stichpunkt Geschichte. Und dieser enthält aber lediglich eine kurze Aufzählung der ehemaligen deutschen EigentümerInnen des Ladens und eine detaillierte Beschreibung der Inneneinrichtung sowie eine Aufzählung des Sortiments.
Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen und wir würden uns wünschen, dass die BetreiberInnen sich auch mehr mit ihrer Vergangenheit oder mit der Vergangenheit des Ladens auseinandersetzen und eben weitere bestehende Strukturen in dem Sinne offenlegen. Und eben um so Strukturen offenzulegen, gibt es bestimmte Siegel, auf die wir jetzt noch einmal eingehen möchten. Zwischen Ende 2015 und April 2017 ist der Weltmarktpreis für Kakao infolge einer riesigen Rekordernte um rund 40% gefallen. Das heißt, es gab unglaublich viel Angebot, worauf der Preis damit regulieren musste. Bereits davor lebten halt viele BäuerInnen weit unterhalb der Armutsgrenze und durch diesen Preissturz wird sich ihre Situation weiter verschärfen. Genau, da das der Haupteinnahmequelle oft von vielen kakaoanbauenden Menschen ist, sind diese Preisschwankungen besonders stark zu verkraften. Es gibt verbreitet schon viele verschiedene Siegel, So möchten viele SchokoladenkonsumentInnen diese prekären Zustände der Schokoladenherstellung auch nicht mehr hinnehmen. Das Resultat ist daraus oft ein bewusstes Entscheiden für Fairtrade oder Nachhaltigkeitssiegel. Da ist aber besonders wichtig zu erwähnen, dass die Begriffe fair und nachhaltig nicht geschützt sind. Das Kritische daran ist, dass Unternehmen Produkte also als fair und nachhaltig bezeichnen können, auch wenn keine existenzsichernden Preise für kleine ProduzentInnen garantiert werden und es eben auch keine unabhängigen Kontrollen gibt, ob diese Mindeststandards wirklich eingehalten werden. Als erstes der drei Siegel möchte ich euch das Fairtrade-Siegel erklären, da kurz drauf eingehen. Das ist dieses grün-blaue, wo so ein Mensch in der Mitte ist. Das habt ihr sicherlich vielleicht schon mal auf der einen oder anderen Verpackung gesehen. Muss nicht unbedingt Kakao sein, sondern gibt es auch in verschiedenen anderen Bereichen. Es soll garantieren, dass bei dem Kakaoanbau soziale, ökologische und ökonomische Mindeststandards eingehalten werden. So etwa die Einhaltung von ArbeiterInnenrechten und das Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit. Zudem auch das Verbot der Abholzung von geschützten Wäldern. Diese Standards werden einmal jährlich durch eine GmbH überprüft. Dazu garantieren sie einen Mindestpreis, welche BäuerInnen vor den Schwankungen des Preises auf dem Weltmarkt schützen sollen. Kritisch zu sehen ist, dass der garantierte Mindestpreis von dem Fairtrade-Label derzeit immer noch nicht hoch genug ist, um KleinbäuerInnen vor Armut zu schützen. Das sieht man ganz deutlich. So stellt Fairtrade in einer Studie 2018 selber transparent dar, dass weiterhin 60% der von ihnen zertifizierten KleinbäuerInnen Familien in der Elfenbeinküste unter der absoluten Armutsgrenze leben. Gleichzeitig werden die komplexen Fairtrade-Richtlinien den KleinbäuerInnen nicht ausreichend erklärt, sodass daraus resultiert, dass viele ihre eigenen Rechte nicht kennen und die Kontrolle beruht teilweise auf Stichproben und die Ergebnisse werden von dem Siegel nicht ausreichend an die KonsumentInnen kommuniziert. Dazu ist auch noch ein Problem die Korruption im Kontrollsystem, denn das System ist anfällig für Korruption. Was auch ich bis vor dieser Recherche nicht wusste, dass nur der verwendete Kakao zertifiziert ist bei Fairtrade und alle anderen Zutaten nicht zertifiziert sein müssen. Aktuell ist es leider auch so, dass viele KleinbäuerInnen nicht ihre gesamte Ernte zu Fairtrade-Konditionen verkaufen und eben dadurch einen großen Teil ihrer Ernte noch konventionell weiterverkaufen. Als zweites Siegel bzw. als auf das Fairtrade-Siegel aufbauende Siegel gibt es das GEPA-Siegel bzw. die GEPA-Fairhandelsorganisation, welche von den Fairtrade-Standards ausgeht und ihr Kakao eben auch über Fairtrade zertifizieren lässt. Allerdings erfüllen sie auch weitere Kriterien, wie die der World Fair Trade Organization. Diese beziehen sich eben nicht nur auf das Produkt Kakao, sondern schauen sich das Unternehmen als Ganzes an. Die Organisation zahlt deutlich höhere Preise als die der festgelegten Fair Trade Mindestpreises und partnerinnenschaftlich wird der Preis ausgehandelt, damit eben tatsächliche Produktionskosten der ErzeugerInnen gedeckt werden können und eben noch ein angemessener Gewinn abfällt. Als letztes Siegel möchte ich euch das Rainforest Allianz Siegel vorstellen. Das ist der grüne Frosch. Die Rainforest Allianz ist seit der Fusion mit UTZ Certified die größte Zertifizierungsorganisation im Kakaobereich. Sie deckt oder sie zertifiziert in der globalen Kakaoproduktion 40%. Im Vergleich Fairtrade zertifiziert nur 6%. Sie setzen darauf, das Einkommen der KleinbäuerInnen durch Professionalisierung des Anbaus zu verbessern, vor allem durch Unterstützung durch Schulung, um die Erträge zu steigern. Genau, dabei müssen auch die KleinbäuerInnen hier soziale und ökologische Mindeststandards weiterhin einhalten und die Überprüfung wird einmal jährlich von einem unabhängigen Prüfer getätigt. Hier ist es so, dass Kakao- und Schokoladenunternehmen einen Preis für die Prämie an das Siegel zahlen. Allerdings ist dieser Preis nicht festgelegt, sondern wird frei verhandelt. KleinbäuerInnen profitieren auf jeden Fall durch leichte Einkommenssteigerung, durch diese Prämien, die ihnen ausgezahlt wird. Und zertifizierte Kooperativen, die sich zusammengeschlossen haben, erhalten zum Teil bessere Zugänge zu Krediten. Und KleinbäuerInnen werden auch in ihren Rechten gegenüber den Kakaounternehmen gestärkt durch diese Zusammenschlüsse. Die Kritik, wie eben schon kurz erwähnt, ist, dass es eben keinen Mindestpreis gibt. Es gibt keinen festen Preis. Und wenn der Weltmarktpreis für Kakao fällt, dann gibt es kaum oder keinen Schutz für die BäuerInnen. Die Prämie, die gezahlt wird, ist oft geringer als die Fairtrade-Prämie. Und das Problem, was daraus resultiert, ist, dass die Rainforest Alliance mit ihren dauerhaft niedrigeren Preisen und Prämien die Bemühungen von Fairtrade auf Dauer existenzsichernde Preise zu schaffen untergräbt. Eben weil viele KonsumentInnen Kakao oder Kaffee oder sonstige Produkte mit diesem Siegel kaufen, weil sie denken, Siegel ist Siegel. Dabei ist auch noch kritisch zu sehen, dass das Kontrollsystem zum Teil auch anfällig für Korruption ist und in den letzten Jahren auch Fälle von Kinderarbeit bekannt wurden. So ein bisschen haben wir uns auch gefragt, was können wir jetzt tun? Wie können wir Lösungen vorschlagen? Zum einen sind natürlich Regierungen gefragt. Fairer Handel ist aber erst dann fairer Handel, wenn wirklich ein existenzsicherndes Einkommen gewährleistet wird. Und es wird ja auch dieses Lieferkettengesetz und damit Menschenrechte gefordert, die eben dann auch im globalen Kontext eingehalten werden oder überwacht werden. Auch an diesem Punkt ist die Regierung oder auch die deutsche Regierung ganz besonders gefordert, denn sie können Unternehmen, welche hier in Deutschland ihre Schokolade verkaufen und ansässig sind, gesetzlich dazu verpflichten, ihre globalen Lieferketten transparent zu machen und dabei auch Menschenrechte einzuhalten und eben auch die Menschen angemessen zu entlohnen. Und ja, wir können hier Machtstrukturen uns bewusst machen. Und genau, das war von unserer Seite der Input zum Kakao als koloniale Ware. Wir danken euch.